ARD Sounds.
Wahlkreis Ost, der Politik-Podcast aus Leipzig.
Hallo und willkommen zum Ost-West-Ritt durch die deutsche Politikszene. Alle Folgen jederzeit nachzuhören in der ARD Sounds App. Mein Name ist Malte Pieper, ich bin Redakteur und Moderator bei MDR Aktuell. Und nachdem wir euch vergangene Woche für die Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern fit gemacht haben, wollen wir jetzt auf das schauen, was uns schon in 3 Wochen bevorsteht. Dann sind ja die Menschen in Sachsen-Anhalt aufgerufen, einen neuen Landtag zu wählen, und nahezu uneinholbar vorne scheint die AfD von Ulrich Siegmund zu liegen. Weit abgeschlagen strampelt sich der amtierende CDU-Ministerpräsident Sven Schulze ab. Die SPD kann sich nicht sicher sein, überhaupt über die 5%-Hürde zu kommen. Und bei Grünen, BSW und FDP sieht es sogar noch enger aus. Ordnen wir das Ganze, schauen wir, was dem Land tatsächlich bevorstehen könnte, wenn die Wahl so ausginge, wie die Umfragen zu Beginn der heißen Wahlkampfphase suggerieren. Und tun kann ich das mit einem Kollegen, der mich häufig beeindruckt zurücklässt, wenn ich seine Texte lese, mit dem ich nicht immer einer Meinung bin, der aber über eine Wortgewalt verfügt, die selten geworden ist. Zuletzt hat er eine lange Reportage über Sven Schulze veröffentlicht, hat den amtierenden Ministerpräsidenten auf einer Radtour durch Sachsen-Anhalt begleitet und schreibt: Der radelnde Ministerpräsident entdeckt, als er zur Seite schaut, eine weidende Kuhherde und beginnt mit kindlicher Freude zu muhen, worauf die Kühe tatsächlich zurückmuhen. Wir fassen zusammen. Die liberale Demokratie in Deutschland ist bedroht. Und die Rolle des Helden, der sich in einer epischen Schlacht zu verteidigen sucht, die ist besetzt mit einem zeitweise muhenden Mann in kurzen Hosen. Herzlich willkommen, Cornelius Pollmer, Leiter des Leipziger Büros der Zeit und von Zeit im Osten.
Hallo, vielen Dank für die Einladung und vielen Dank auch für das Zitat aus dem Text. Es ist interessant, das mal in einer fremden Stimme zu hören.
Cornelius, wie war das Fahrradfahren mit Sven Schulze?
Ganz toll. Und obwohl das Wetter nicht immer gut war, es waren sehr heiße und auch teilweise nasse Tage, sondern aus einem ganz anderen Grund. Als Journalist hat man häufig nur Quality Time mit Politikern, die sehr reguliert ist. Es gibt eine Kordel, es gibt eine Pressebegegnung. So schlimm heißt das dann schon. Dann darf man 1-2 Fragen stellen, dann sind die wieder weg. Und da kann man in so orchestrierte Öffentlichkeiten gar nicht so richtig gucken, wie sind die, wie reagieren die auf Leute, auf Unerwartetes. Und da ist so eine Fahrradtour für einen Reporter pures Gold, weil der Mensch ist in der freien Wildbahn unterwegs, er trifft auf Unerwartetes, er muss reagieren. Und das sind Beobachtungsbedingungen, die man in unserem Beruf heute ganz selten nur noch hat. Und deswegen habe ich das sehr genossen, da mitfahren zu können.
Und wie ist Sven Schulze so als Typ, wenn er auf den Otto-Normalbürger trifft? Mein Eindruck ist immer, er ist ich will nicht sagen das Gegenteil, doch er ist das Gegenteil von Friedrich Merz.
Mit dem Wort Gegenteil tue ich mich immer ein bisschen schwer, weil ich gar nicht alle Parameter ja auch der Leute kenne, aber ich verstehe die Gegenüberstellung und sie trifft sicherlich auch zu. Mir ist als erstes beim Begleiten dieser Tour aufgefallen, dass es neben dem Internet ganz überraschenderweise ja noch eine echte Welt gibt und dass die nicht immer genauso aussieht wie das, was man im Internet so mitbekommt. Also während im Netz die AfD ja sehr präsent ist und mit sehr hochwertig geschnittenen Videos da so eine Übermacht auch für sich gut zu inszenieren versteht, hat man bei dieser Tour mit Sven Schulze jemanden erlebt, der ja leutselig ist, auf normale Leute trifft, mit denen sich ganz normal unterhält. Und so ein Alltag der Begegnung zwischen Politik und Bürgern hat für mich immer was total Rührendes, weil diese Verständigung, die da stattfindet, für mich zu unserer Demokratie dazugehört. Nur ist man heute eben, und das bin ich dann auch, sehr unsicher, was aus solchen Begegnungen abzuleiten oder zu interpretieren ist. Weil nur weil der dort gut ankommt, bei den Leuten, die er trifft, muss das nicht heißen, dass sein Wahlergebnis besser wird.
Dann gleichen wir das doch mal ab, was der Autor Cornelius Pollmer, du, vor einem Jahr geschrieben hat, ein Jahr vor der Wahl. Da hast du geschrieben, Sachsen-Anhalt ist überaltert, was sich nicht nur am dringlichsten in Problemen der Bildungspolitik wie auch der medizinischen Versorgung zeigt. Das Stadt-Land-Gefälle ist beträchtlich und so ist auch die Lust vieler Bürger, nicht einfach nur wieder eine neue Koalition zu wählen, sondern mal eine gänzlich neue Regierungspartei. Hat sich nicht viel geändert bislang.
Ja, ist ja auch schön, wenn man mal nicht daneben lag mit einer Einschätzung. Kommt gut, selten genug vor.
Dann machen wir doch weiter. Wenn Sven Schulze die großen Probleme Sachsen-Anhalts nicht mit einer allgemeinen Wird-schon-Wurstigkeit abmoderiert, sondern sie tatsächlich benennt und bearbeitet, dann kann zumindest der Plan aufgehen, Ulrich Siegmund von der AfD als ahnungsarmen Emporkömmling zu markieren. Kannst du erkennen, dass Sven Schulze das gelingt?
Also ich kann erkennen, dass er sich bemüht. Ich weiß nicht, mit welchem Ergebnis. Und Ersteres gilt, weil ich schon finde, er ist seit Ende Januar im Amt. Das ist eine sehr, sehr kurze Zeit für einen Politiker. Und er hat die ersten Monate dieser Zeit regiert. Und jetzt muss er notwendigerweise noch ein bisschen Wahlkampf machen. Und in der Zeit ist schon aufgefallen, dass er jetzt nicht dadurch auffällt, dass er einfach sagt, wählt mich, weil ich bin ja schon da und sitze hier, sondern dass er erkannt hat, dass er sich sehr bemühen muss und sehr strecken muss um Zustimmung. Und ich finde auch, dass man ihm zugutehalten kann, dass er die Konstanten, die Politik in den nächsten Jahren bestimmen werden, nämlich, dass das Geld alle ist, dass die Weltpolitik ungewiss ist, dass es der Wirtschaft nicht gut geht, dass die Teil seines politischen Argumentierens sind. Und das ist noch keine hinreichende Bedingung für Erfolg bei Wahlen, aber eine notwendige. Die sehe ich erfüllt.
Gleichwohl hast du deine Antwort begonnen mit, er hat sich bemüht.
Ja.
Und wenn wir alle kennen Zeugnisse, wenn da drinsteht, er hat sich bemüht, ist das 4, 5 oder 6 Sätzen, je nach Betrachtungsweise.
Ja. Naja, also die Analogie ist mir nicht fremd, aber ich finde das insofern erwähnenswert, weil er bemüht sich ja auch gegen etwas an, wofür er gar nicht so viel kann. Das Timing für einen CDU-Spitzenkandidaten, eine Wahl gewinnen zu müssen, ist jetzt gerade nicht gut. Die Weltlage ist nicht gut. Das, was aus Berlin kommt, ist nicht gut. Er hat es mit einer AfD zu tun, die so stark ist wie nie, die einen Spitzenkandidaten ausgewählt hat, der aller Voraussicht nach helfen dürfte, das Potenzial dieser Partei weitgehend zu heben. Also mehr als bemühen kann Sven Schulze vielleicht gerade gar nicht. Und wohin das führt, das weiß ich nicht.
Er wirkt auf mich im Moment zumindest, also auf mich jetzt, ziemlich schwach.
Ja.
Denn er wirkt wie in so einem ständigen Abwehrkampf. Also eigene Themen kann ich jetzt nicht wirklich erkennen. Er hat was versucht, da kommen wir tatsächlich noch drauf. Also zumindest nichts, was hängen bleibt, außer dass er das Gegenmodell zur AfD ist. Am vergangenen Mittwoch standen die wichtigsten Spitzenkandidaten live im MDR-Fernsehen und Schulze bekam durch die Frage eines Zuschauers quasi eine Bühne geboten und hätte sich präsentieren können. Er antwortete aber das Folgende.
Mir geht es darum, wie man Sachsen-Anhalt voranbringt. Und da unterscheidet uns schon einiges. Wir haben eine andere Idee. Wir haben eine Idee, nach vorn zu schauen, nicht nach hinten zu schauen. Wir wollen Sachsen-Anhalt weiterentwickeln bei allen Herausforderungen. Und wir unterscheiden uns auch an einer Stelle elementar. Ich rede dieses Land hier nicht permanent schlecht, so wie es die AfD macht. Und wenn man sein Land permanent schlecht redet, kann man es auch nicht regieren.
Also er kommt nicht mit einem konkreten Vorschlag, sondern er sagt einfach nur, ich will das weiterentwickeln und wir sind die mit der guten Laune.
Also Kommunikation, auch eine klare Markenbildung in eigener Sache ist sicherlich nicht seine Stärke. Und das fällt immer wieder auf, dass er auf Fragen, wo er punkten könnte, so ein bisschen ins Schlingern gerät. Das hat vielleicht auch damit zu tun, dass er dieses Amt eben jetzt noch nicht 2 Jahre oder 4 oder 5 ausübt, sondern eine kürzere Zeit. Aber das ist, und das Beispiel, was wir gerade gehört haben, ist auch ein Beleg dafür, das ist ausbaufähig, ohne jede Frage.
Du beobachtest das Ganze professionell. Was sind denn die 3 Stichworte, die du mit der CDU Sachsen-Anhalt in diesem Wahlkampf verbindest?
Also auf einzelne Stichworte, vielleicht sind es Halbsätze, die ich sagen kann. Das Erste, was mir einfällt, ist ein etwas träger Landesverband, der nicht so sehr mehr weiß, wie es ist, kämpfen zu müssen. Der damit auch eine Hypothek ist für seinen Spitzenkandidaten. Das Zweite, was mir einfällt, ist ein Verhältnis zu Berlin, das mindestens kritisch ist. Und es ist selten so, dass Landtagswahlkämpfer sagen, wir kriegen hier richtig Rückenwind aus Berlin und das ist total super. Aber in diesem Wahlkampf muss man sagen, da kommt viel Gegenwind auch aus der eigenen Partei, was, glaube ich, auch nicht hilfreich ist für so einen Wahlkampf. Und das Letzte, was man vielleicht auch noch sagen kann, was mit dieser Bundespartei auch zusammenhängt, nämlich die CDU hat sich ja selbst eingemauert in so 2 Unvereinbarkeitsbeschlüsse, die einmal der AfD gelten und einmal der Linken. Und das dürfte aller Voraussicht nach dieses Jahr als strategische Linie an ein Ende kommen. Und das bestimmt, glaube ich, obwohl wir noch kein Wahlergebnis haben und noch keine Mehrheitsverhältnisse, auch ein bisschen diesen Wahlkampf und belastet die CDU auch.
Aber wenn wir mal die letzte Umfrage von Infratest DIMAP nehmen, den Sachsen-Anhalt-Trend, 31. Juli kam er raus, dann deckt doch die CDU mit ihrem Beschluss genau das ab, was ihre Wähler wollen. Auf die Frage, ich fände es gut, wenn die CDU mit der AfD oder wenn die CDU mit der Linkspartei eine Regierung bildet, dann sagen bei beidem 60% der Wähler, also eine ganz deutliche Mehrheit, wollen wir nicht.
Ja, und da hat man als Wähler es deutlich einfacher, als man es als Mandatsträger oder Politiker hat, der im Landtag dann mit einer egal wie komplizierten Mehrheit auch arbeiten muss. ich finde auch, dass wir als Wähler es uns teilweise ein bisschen zu leicht machen. Also wir sind immer ganz schnell dabei zu sagen, wen wir igittigit finden, was doof ist und wessen reine Lehre bitte durchgezogen werden soll. Aber am Ende, selbst in einem kleinen Bundesland wie Sachsen-Anhalt mit 1,7 Millionen Wahlberechtigten, findet eine Übersetzungsleistung durch Wahlen statt. Das sind potenziell 1,7 Millionen Leute mit Ansichten, die am Ende sich in einen kleinen Landtag in irgendeine Form von Zusammenarbeit übersetzen müssen. Und dass da das, was Wähler sich vorstellen, nicht deckungsgleich sein kann für alle mit dem, was politisch auch handhabbar ist, das ist eine Vermittlungsleistung, die man offenbar wieder stärker auch bringen muss, als Journalist, aber auch als Politikerin.
Klingt jetzt aber ein bisschen moralisch. Also
wieso moralisch?
Wähler, öffnet euch mal, verlangt nicht zu viel, sondern übertragt es doch bitte einfach mal.
Nee, also
folgt dem doch einfach mal.
Die Wähler dürfen ja gern so denken, aber wenn ich Politiker bin und in einem Landtag sitze, der eine aller Voraussicht nach wahnsinnig komplizierte Mehrheitsbildung, wenn überhaupt Mehrheitsbildung vor sich hat, da kann ich natürlich nicht alles, was abgefragt werden kann, das durch demoskopische Institute einhalten. Das geht schlicht nicht. Da gibt es Zielkonflikte.
Aber wir haben noch das Problem, dass viele Wähler, das vor allem der beiden Volksparteien oder ehemaligen Volksparteien, das Gefühl haben, sie finden sich da nicht mehr wieder. Das hat ja eine Geschichte. Mit der Agenda 2010 von Gerhard Schröder hatten viele sozialdemokratische Wähler das Problem oder das Gefühl, da setzt sich jetzt hier so eine bürgerliche, bürgerlich-Mitte-Rechtspolitik durch. 10 Jahre später kam die Flüchtlingspolitik und dann hatten seitdem viele CDU-Wähler das Gefühl, ihr Markenkern Law and Order findet auch nicht mehr statt. Also quasi die Glaubwürdigkeit ist doch untergraben. Und wenn jetzt nach so einer Wahl zwangsweise so eine alle gegen die AfD-Koalition zustande kommt, CDU plus Linkspartei und halt sowas noch über ist, dann ist doch endgültig erreicht, dass ich mich nicht mehr orientieren kann in diesem System.
Also ich moralisiere gar nichts, aber eine andere Aussage, die ich gerne treffen möchte, ist, natürlich ist egal, was passieren wird, mit politischen Kosten verbunden. Und wenn die CDU nach dieser Wahl, um zum Beispiel eine Machtübernahme der AfD zu verhindern, sich in irgendeiner Form Richtung Linkspartei öffnet, dann wird das für die CDU mit Kosten verbunden sein und wird auch diese Partei unter Stress setzen. Das wird natürlich passieren. Ich wollte, um das zunächst nochmal zu sagen, lediglich den Punkt machen, dass es für handelnde Politikerinnen nicht so einfach ist zu sagen, mit den drei will ich, mit den anderen nicht. Und das muss auf jeden Fall jetzt irgendwie so gehen, sondern die müssen mit den Mehrheiten, die sie haben, irgendwie umgehen. Der zweite Punkt, und den finde ich sehr relevant, ist, dass die Brandmauer, glaube ich, in einer Weise in diesem Wahlkampf eine Rolle spielt, wie man es nochmal herausarbeiten muss. Die Bürger verstehen diese Brandmauer nicht. Die Bürger sehen eine Partei bei 40% plus stehen und eine Ächtung dieser Partei durch alle anderen. Und die Bürger sagen, und das ist ein gutes Argument, das ist nicht Demokratie. Ich finde, dass die Gegenhaltung, die im politischen Betrieb herrscht, auch gute Argumente hat. Die nämlich sagen, die AfD ist keine Partei, wie wir anderen Parteien sind. Und deswegen müssen wir sie außen vor halten. Und da stehen sich also zwei Seiten, die Bürger und ihre Vertreter, gegenüber und haben beide gute Argumente für ihre Position und verlieren darüber so ein bisschen die Sprechfähigkeit miteinander. Und das ist das, was, glaube ich, bei dieser Wahl verhandelt wird und was ich in diesem Ergebnis und mit dem allem, was wir danach erleben werden, was potenziell sehr aufreibend wird, irgendwie erleben werden.
Jetzt hast du ja gleich zwei Klötze dahin geworfen. Der eine ist, du sagst so, relativ locker, naja, dann gerät halt die CDU unter Stress.
Yeah.
Wir haben in Sachsen-Anhalt die CDU bei 24%, im Bund haben wir sie noch bei 21%. Yeah. Stress für die CDU heißt, es geht noch weiter nach unten. Und dann bleibt ja endgültig kein Stein mehr auf dem anderen, weil die SPD hat sich schon zerlegt, die CDU zerlegt sich anschließend. Wo sollen denn dann noch, man mag es ja gar nicht zu Ende denken.
Naja, kann ich einerseits verstehen, gleichzeitig, also es ist einerseits eine strukturelle Bedingung unserer Zeit, dass Volksparteien, und das sind in Deutschland maßgeblich lange CDU und SPD gewesen, auch in den Wahlergebnissen, von einer sich ausdifferenzierenden Gesellschaft, auch von einem härter werdenden Wettbewerb um die politische Mitte, ein Erstarken der Ränder, dass die davon am ehesten unter Druck geraten, das ist ja erstmal irgendwie logisch. Aber das heißt, glaube ich, nicht, dass in der Folge zwangsläufig Volksparteien an ihr Ende kommen. Also wir haben ja jetzt gerade den sehr interessanten Gegenschnitt auch der beiden Landtagswahlen von Sachsen-Anhalt und zwei Wochen später dann in Mecklenburg-Vorpommern, wo Manuela Schwesig gerade, die auch schon mehrfach wirklich Abgesänge auf sich hatte hören müssen, wieder ganz schön zulegt in den Umfragen, wo sogar denkbar ist, dass sie an der AfD nochmal vorbeigeht. Also es ist nicht so, dass diese Mechanismen, die wir hier herausgearbeitet haben, in allen Fällen immer bedeuten, dass die Volksparteien unter die Räder kommen.
Zurück zu Ulrich Siegmund. Über den haben wir eben nur am Rande gesprochen. Und wenn du gleich hier das Studio verlässt, dann gehst du auch zu einer Bürgerveranstaltung mit Ulrich Siegmund. Du nennst ihn in deinen Artikeln der Selfie-König. Ulrich Siegmund, 35 Jahre alt, aus Tangermünde in der Altmark. Wer mehr über ihn wissen will, er war eine knappe Stunde hier im Podcast zu Gast Ende Januar. Kann man alles nochmal nachhören in der ARD Sounds App. Deshalb will ich das nicht alles wiederholen. Aber bei Ulrich Siegmund fällt vor allem eines auf. Anders als Alice Weidel oder viele andere aus seiner Partei hat er, zumindest wirkt es so, immer gute Laune. Er hat immer ein Lächeln. Er versucht, einen immer zu umarmen. Auch in dieser Kandidatenrunde im Fernsehen hat er seinen erbittertsten Gegnern angeboten, mit ihnen Kaffee trinken zu gehen. Und inhaltlich hat er mir damals auf die Frage, was er in den ersten 3 Monaten macht, was in den ersten 3 Monaten passiert, wenn er Ministerpräsident ist, das Folgende gesagt.
Es ist wieder sicher auf unseren Straßen. Wir haben den Medienstaatsvertrag gekündigt und wir leiten die Sozialleistungen dahin um, wo sie hingehören. Nicht mehr zu den Leuten, die illegal sind, die uns ausnutzen, sondern zu den Bürgern, Steuerzahlern, zu Rentnern und Familien.
Merke ich das auch?
Sie werden das auch merken.
Weil mein Job dann weg ist.
Weil sie wieder sicher von A nach B kommen, weil sie sich wieder wohlfühlen und weil sie sagen, Mensch, das ist doch das Deutschland, was ich vor 10, 15 Jahren auch mal geliebt habe.
Cornelius, kann man da was gegen haben, was der freundliche Herr da sagt?
Nee, aber man kann es qualifizieren, ne? Weil natürlich die AfD einen strategischen Vorteil hat, den alle anderen Parteien nicht haben. Sie kann mit Fiktionen arbeiten, weil sie noch nie an der Macht war und sie kann Dinge in Aussicht stellen, die man mit viel guten Willen umzusetzen, ihr irgendwie zutrauen kann, weil sie eben noch nicht diese Enttäuschungen produziert hat, die andere Parteien vielleicht produziert haben in der Vergangenheit. Meine Vermutung wäre, dass, wenn die AfD an die Macht kommt, sie auch viele Enttäuschungen produziert, aber ob das so ist, ist in der Zukunft erst zu beobachten.
Man merkt es ja schon, er sammelt ja nach und nach auch Dinge, die er in Aussicht stellt, wieder ein, indem er sagt, das können wir gar nicht so schnell machen, das ist eine langfristige Position. Aber für welche Ideen steht Siegmund denn eigentlich noch? Für welche Ideen steht seine Partei noch?
Da sind wir eigentlich schon bei einer Unterscheidung, die wichtig ist, weil Siegmund nicht eigentlich, wenn man, keine Ahnung, das, die AfD nennt das Regierungsprogramm, ihr Wahlprogramm. Und wenn man das bei einer KI einspeisen würde und sagen würde, mach mir mal den Avatar eines Spitzenpolitikers, der dieses Programm vertritt, dann könnte ich mir nicht vorstellen, dass der Ulrich Siegmund rauskommt. Und das ist aber kein Zufall, das ist auch nicht paradox, sondern das ist einfach Absicht, weil die AfD in ihrem Programm viel strammer, härter und auch wirklich erkennbarer in ihren eigentlichen Zielen ist, als es der Kandidat Ulrich Siegmund ist. Und das hat einfach den Hintergrund, dass man mit dem Kandidaten auch noch Leute einsammeln will im Wählervolk, die vielleicht das, was die AfD umsetzen möchte, ein bisschen zu hart finden oder ein bisschen zu hässlich teilweise und die aber diesem Mann begegnen, der unglaublich einnehmend ist und der wirklich wie ein Popstar behandelt wird und dann am Ende mit einem guten Gefühl nach Hause gehen und als die berühmten Unentschlossenen, von denen es ja viele gibt, am Ende doch sagen, ach komm, ich wähle die mal. Und das ist, glaube ich, die Aufgabe, die Ulrich Siegmund hat, und insofern müssen wir hier Kandidat von Partei ein bisschen trennen. Der Kandidat ist ein guter Verkäufer seiner Partei, weil er eben ihre Wählbarkeit, glaube ich, erhöht bei denjenigen, die sich auch eher oberflächlich mit Politik auseinandersetzen. Und wenn man ins Programm guckt, muss man aber dann doch etwas benennen, was in dem Lächeln von Siegmund sich nicht immer abbildet, nämlich dass die AfD ganz klare Ziele hat, also Aufnahmestopp, nicht EU-Ausländer. Sie wollen einen Begriff, den ich bis heute nicht ganz verstehe, wie sie den meinen, Kulturfremde im Gesundheits- und Pflegesektor sich ein bisschen genauer angucken. Die Schulpflicht soll abgeschafft werden. Es soll fürs Gymnasium nur noch eine Quote von 25% geben an Schülern, die von der Grundschule darauf wechseln. Sie wollen die Hochschulen enger anfassen. Sie wollen die Landeszentrale für politische Bildung in ihrer jetzigen Form abschaffen. Dass der Rundfunkstaatsvertrag gekündigt werden soll, ist auch in diesem Programm häufiger schon thematisiert worden. Und also da gibt es schon ganz klare Vorstellungen, die man, glaube ich, nochmal in so 2 Kategorien teilen kann. Das eine ist geht schnell, kostet kein Geld oder wenig Geld. Da reden wir viel auch über so Sachen wie, keine Ahnung, sollen Regenbogenflaggen abgehangen werden und deutsche Fahnen gehisst werden etc. Das will man dann schnell umsetzen. Und alles andere, da kommen wir vielleicht wieder zu dem Zitat, was wir gerade gehört haben, zurück, ist sehr unter Vorbehalt zu genießen. Also die AfD sagt zum Beispiel auch, gegen den Fachkräftemangel kommen gut ausgebildete Deutsche, die schon ins Ausland geflohen sind, kommen zurück etc. Da wird dieses Land gemalt, das es weder je gab noch je geben wird. Und da wird gemalt, also dass alle Frauen auf einmal wahnsinnig viele Kinder bekommen und dass die Fachkräfte zurückkommen und dass man überall wieder sicher ist, also auch auf Wegen, wo man sich vielleicht bis jetzt gerade noch gar nicht unsicher gefühlt hat. Und da ist argumentativ wirklich schwer gegen anzukommen, weil das weder belegbar, aber auch manchmal schlecht falsifizierbar ist. Und das trägt, glaube ich, zum Erfolg ein bisschen auch bei.
Was ist hinter der freundlichen Fassade von Ulrich Siegmund? Du hast es gerade schon mal angedeutet. Da gibt es ja auch Leute wie Hans-Thomas Tillschneider, der Kultusminister werden soll und der eben, das zitiere ich immer so gerne, weil es so schlagkräftig ist, eine Straße des Reiches wieder einführen will. Der steht aber für ganz andere Positionen, viel härtere Positionen, das geht ja teilweise, würde ich sagen, ins Nationalsozialistische, was von da kommt.
Und da darf man sich auch nicht täuschen. Also ein so guter Verkäufer Ulrich Siegmund ist für die AfD und ein so guter Vermarkter auch im Sinne der Wählbarkeit dieser Partei. So wenig kriegt man ja, wenn man die AfD wählt, am Ende nur Ulrich Siegmund, sondern man kriegt ganz andere Kader noch mit, ein gewisses Vorfeld auch mit. Und wer dort das Sagen hat, da gibt es verschiedene Meinungen drüber, aber in der Regel gibt es da schon die Einsicht, dass das andere Leute sind als der Spitzenkandidat. Und insofern ist es schon auch wichtig, darauf hinzuweisen, dass diese Partei aus mehr als diesem Lächeln besteht, das sie vorne dran gestellt hat.
Muss ich eigentlich aus deiner Sicht Angst haben, wenn ich in Sachsen-Anhalt wohne und am 7. September eine absolute Mehrheit für Ulrich Siegmund da ist?
Ich finde es wichtig, dass wir medial der Sorge und auch der Angst, die es bei vielen Leuten gibt, Raum geben. Und ich als jemand, der als weißer, mittelalter, heterosexueller Mann in Leipzig lebt, bin nicht, glaube ich, die Figur, die jetzt sagen kann, da muss man keine Angst haben, wenn man da am 7. September in einem solchen Land, wie beschrieben, aufwacht. Ich finde es wichtig, dass wir diesen Dingen Raum geben. Was ich gleichwohl auch glaube, ist, selbst wenn es so weit kommt, wäre Stand jetzt meine Hoffnung und Vermutung, dass das politische System in Deutschland auch so etwas aushalten würde. Nicht angenehm und auch nicht ohne Streit, Auseinandersetzungen, ohne viel Stress für viele Menschen. Aber was ich nicht glaube, ist, dass auch mit einem guten Wahlergebnis der AfD, dass hier alles in Flammen aufgeht am 7. September. Und trotzdem denke ich, dass es eine Aufgabe ist für eine Gesellschaft, immer ein Ohr und ein Auge für die zu haben, die sich Sorgen machen und die Angst haben, weil eine Gesellschaft nicht stark ist, die das Recht der Mehrheit nur durchsetzt, sondern eine Gesellschaft dann stark ist, wenn sie auch diese Sorgen und Ängste von vielleicht kleineren Gruppen schützt und beachtet.
Trotzdem stelle ich mir immer wieder eine Frage, als jemand, der aus dem heimligen katholischen Westfalen stammt, aus der Nähe des Sauerlandes, wo Friedrich Merz herkommt, wo es lange sehr geordnete Strukturen gegeben hat, wo eigentlich seit 1945 nicht groß sich irgendwas verändert hat. Du bist Sachse, geboren in Dresden, warst zur Wende 5-6, das heißt, du hast da ganz was anderes erlebt in den 90er Jahren und deine Familie danach. Kannst du mir erklären, mit diesem Wissen, wie konnte es der AfD in Sachsen-Anhalt gelingen, so weit, und in ihrem Fall kann man es ja vielleicht sogar sagen, durchzumarschieren?
Naja, also die Partei hat, das ist verrückt, wenn man sich nochmal überlegt, dass sie, glaube ich, erst 2013 gegründet worden ist, dass sie gerade mal 13 Jahre da ist, dass sie innerhalb dieser 13 Jahre ja auch nochmal verschiedene Häutungen hatte und verschiedene Politikangebote gemacht hat. Und da zu erklären, wie eine Partei so schnell so groß wird, das muss ich ganz ehrlich sagen, das überfordert mich manchmal auch noch, wenn ich drüber nachdenke. Aber ein wesentlicher Faktor wird sein, dass sie einem Gefühl ein politisches Angebot verleiht, das sich weit ausgebreitet hat. Nämlich einem Gefühl, dass man entweder nicht gesehen wird oder dass es nicht gerecht zugeht, dass Politik sich verabschiedet hat vom Willen der Bürger, mit denen auch nicht mehr in Kontakt steht. Und da spielt, glaube ich, ganz viel hinein. Und sie hat dann auch noch das Glück, dass sie als logischer Adressat von, glaube ich, sehr unterschiedlichen Wählergruppen erkannt wird, die sich in ihrer Summe dann zu so einem Traumwert, wie er jetzt gerade in den Umfragen verzeichnet ist, vielleicht addieren. Also es gibt die Wähler, die, glaube ich, aus, weil sie das richtig finden, was die AfD möchte, diese Partei wählen wollen. Es gibt die, die irgendwie so ein unbestimmtes Gefühl haben, wir können nicht immer so weitermachen mit mal CDU, mal SPD und die wurschteln sich so durch, sondern wir brauchen jetzt hier mal was ganz anderes. Die neigen dann zur AfD. Es gibt sicherlich auch noch die, die einfach aus so einer Dekadenz heraus es mal knallen sehen wollen, die dann auch noch dorthin gehen. Und am Ende, wenn so eine Partei einmal zu Größe gekommen ist, und das ist sie ja viel mehr verglichen mit Vorläuferparteien, die auch am rechten Rand unterwegs waren, die so ein natürliches Limit zu haben schienen. Wenn diese Partei einmal diese Limits durchbrochen hat, wie es die AfD geschafft hat, dann setzt, glaube ich, obendrauf auch nochmal so einen Effekt ein, dass man jetzt vielleicht auch auf der Siegerseite stehen will. Ne? Und ich denke dann auch manchmal, wenn ich durch Sachsen-Anhalt, ob nur mit dem Fahrrad fahre oder mit dem Zug, ich komme ganz oft in so kleine Orte, wo, oder auch größere, wo wenig bis nichts los ist. Und jetzt stelle ich mir gerade diesen Wahlkampf vor, wo in Orten, wo sonst nicht viel passiert, auf einmal irgendwie meinetwegen ein paar Grillstände sind, wo die AfD eingeladen hat. Wo
mit Hüpfburg.
Mit Hüpfburg. Und dann ist da auf einmal eine größere Gruppe, da ist was los, da ist dieser Uli Siegmund und der lächelt so schön und man hat irgendwie so dieses Gefühl Aufbruch. Das kann schon einen gewissen Magnetismus ausüben. Und da sind wir noch, glaube ich, im Suchen nach Gründen und Ursachen. Und da bin ich noch gar nicht bei der Frage, die ist vielleicht auch am Ende irrelevant, ob ich das gerechtfertigt finde, diese Partei zu wählen, aus egal welcher Motivation heraus.
Jetzt, weil du ansprachst, der Bürger fühlt sich, oder manche fühlen sich nicht gesehen, nicht gehört, und das läuft nicht so, wie sie sich das vorstellen. Sie dürften ja auch sich selber engagieren und dafür sorgen, dass sie gesehen und gehört werden. Das ist ja der Zauber der Demokratie eigentlich. Und das ist ja der Zauber dessen, was hier 89, 90 passiert ist.
Ja, und da sind wir vielleicht wieder ein bisschen bei dem Punkt, den ich vorhin versucht hatte zu machen, dass ich manchmal von uns Bürgern, und da nehme ich mich wirklich auch überhaupt nicht aus, ein bisschen enttäuscht bin, dass wir gefühlt dazu neigen, mehr als früher vielleicht so die Hände in die Seiten zu stellen und zu sagen, ja, ist alles scheiße hier und die sollen mal und das wäre doch toll. Und also natürlich ist die von der Bundeszentrale für politische Bildung hiermit wahrscheinlich offiziell mit grün abgehakte Antwort die, dass in der Demokratie jeder, der unzufrieden ist, sich am besten selbst einbringt. Und dass das nicht in Lehrbuchweise geschieht, sondern dass man auch das so ein bisschen auslagert an so eine Partei, ist vielleicht auch ein Zeichen unserer Zeit, ein Zeichen unserer Öffentlichkeit, die sehr desorganisiert, dezentralisiert in auch verschiedensten Gruppen auf Social Media stattfindet und einer Selbstgerechtigkeit, die sich vielleicht auch mehr Platz nimmt als früher.
Ich habe jetzt ein schönes Beispiel für diese Ambivalenz gesehen, für diese Stimmung. Es gibt eine Dokumentation der Kollegen von Exactly, die die gedreht haben. Darin erzählt Rentner Silvio aus der Börde, dass er regelmäßig Leserbriefe an seine Zeitung schreibt. Das ist die Magdeburger Volksstimme.
Im Prinzip seit Corona.
Corona war da für dich so ein...
Ja, ja, das war so, weil ich mit vielen, mit den Maßnahmen nicht so einverstanden war. Und war aber auch immer erstaunt, dass selbst die kritischen Briefe, dass die oft abgedruckt wurden.
Und wieso erstaunt dich das?
Ja, man denkt ja, dass man seine Meinung nicht so, ist ja das allgemeine Tenor so, dass man seine Meinung nicht sagen darf.
Denkst du?
So die kritische Meinung, ja. Oder viele denken auch, dass sie dann Nachteile haben.
Denkst du das auch bei dir?
Ja, ich denke schon.
Also Rentner Silvio in der MDR-Doku »Wie zerstritten sind wir? Sechs unterschiedliche Stimmen, ein Land« findet man in der ARD-Mediathek. Cornelis, wir hören jemand, der regelmäßig kritische Leserbriefe an die Zeitung schreibt. Mhm. Diese Leserbriefe werden abgedruckt. Mhm. Er kann seine Meinung sagen. Trotzdem hat er das Gefühl, er kann nicht seine Meinung sagen. Und wenn, kriegt er Konsequenzen, wenn er seine Meinung sagt.
Ja. Da sind zwei Punkte, glaube ich, zu nennen. Also wir haben Meinungsfreiheit, aber was ist Meinungsfreiheit? Meinungsfreiheit bedeutet nicht, ich sage meine Meinung und alle müssen die dann auch haben, sondern Meinungsfreiheit bedeutet erstmal, ich darf meine Meinung sagen und dann dürfen halt andere widersprechen. Und diese Definitionsschärfe muss man vielleicht einbringen. Und was ich oft auch glaube herauszuhören, möglicherweise auch bei dem Herrn, den ich jetzt natürlich nicht kenne und mit dem ich nicht gesprochen habe, ist, dass wenn vermeintlich fehlende Meinungsfreiheit beklagt wird, dass vielleicht auch so ein Verlust einer Meinungshoheit beklagt wird. Also es ist nun mal so, dass heute am Diskurs viel mehr Menschen teilnehmen können als früher, weil es technologische Möglichkeiten dazu gibt und weil Social Media anders funktioniert, auch über die Frage, wer kriegt welche Aufmerksamkeit als, keine Ahnung, Zeitungen oder auch auf Fernsehsender, wo 5 Leute nur in eine Talkshow eingeladen werden können. Und das führt natürlich dazu, dass mehr auch unterschiedliche Stimmen am öffentlichen Gespräch teilnehmen und dass es auch heute kleinere Gruppen in Gesellschaften gibt, die sich artikulieren, die auf ihre Rechte einfordern und ihre Meinung vortragen. Und ich habe manchmal das Gefühl, dass das Beklagen des vermeintlichen Verlusts von Meinungsfreiheit auch ist, dass man sich auf einmal mit seiner Meinung in einem Konzert der vielen wiederfindet und es nicht mehr so gefühlt eine oder zwei öffentliche Positionen gibt und die sind es dann. Und das ist vielleicht auch etwas, was man als Stress empfinden kann. Ich würde im Grundsatz aber sagen, das ist erstmal eine Demokratisierung von so etwas wie Meinungspluralismus und damit was Gutes. Aber es ist auch anstrengend.
Das heißt, der Rentner macht sich ein bisschen einfach?
Wir machen es uns alle ständig zu einfach, ja. Also ich mache es mir auch ständig zu einfach.
Aber wie kommt man denn da raus, wenn dieses Gefühl da ist, und das hört man ja nicht nur von dem Rentner aus der Börde, sondern von ganz vielen, die das Gefühl haben, sie können ihre Meinung nicht mehr sagen, weil sie sonst deutlichen Widerstand bekommen. Jetzt sagst du, wir müssen uns damit abfinden, dass man dann auch mal Widerspruch bekommt. Das ist ja eigentlich eine Binse.
Ja.
Das wissen die eigentlich auch.
Ja. Also wir sind jetzt natürlich in dem Bereich, der bei Sachbüchern immer so das letzte Kapitel ist, wo dann die Seitenzahl kleiner wird als vorher, wo man sehr breit und sehr tiefsinnig alles analysiert hat und am Ende steht noch so, weiterer Forschungsbedarf ist nötig und so. Ich weiß das natürlich auch nicht. Meine starke Vermutung ist aber, dass das Wieder-Rauskommen eher auf einer kommunalen Ebene funktionieren wird als auf einer Bundesebene oder über eine schöne Weihnachtsansprache oder eine schöne Neujahrsansprache. Und dass das Wieder-Rauskommen über starke Einzelfiguren vor Ort funktionieren wird, egal ob das Bürgermeisterinnen sind oder Vereinsvorstände, die es schaffen, erlebbar vor Ort so eine Kultur zu zeigen. Hier spucken Leute in die Hände, strengen sich an und es entsteht was Gutes. Ne? Das kann man manchmal sehen bei gemeinnützigen Vereinen, die irgendwie, weiß ich nicht, ein altes Landgut erhalten. Man kann es auch bei Sportvereinen sehen, wo Jugendliche dann gerne trainieren gehen. Und dass es am Ende immer schöner ist, sich einzubringen und auch sich mit anderen in der Gruppe auseinanderzusetzen, das muss irgendwie vor Ort erfahrbar sein. Ich glaube nicht, dass man das per Dekret den Leuten wieder näher bringen kann.
Dann lass uns das Buch noch nicht zumachen, sondern noch wieder ein paar Kapitel zurückblättern. Die Ausgangslage habe ich ja schon genannt. Ich wiederhole nochmal die Zahlen, die Infratest DIMAP vor 14 Tagen geliefert hat. Und im Kern decken sie sich mit denen der anderen Institute. AfD 41, CDU 24, noch im Landtag wären Linke 13, SPD 7, die Grünen mit 5 auf der Kippe, das BSW leicht drunter, die FDP wird nicht ausgewiesen. Wenn wir das so haben, also nehmen wir mal an, spielen wir erstmal durch. Wir haben den Vierer-Landtag, die Grünen haben 4,8, sind nicht dabei. AfD auf der einen Seite, CDU und SPD, die bisherige Koalition, und die Linke, die noch dabei sitzt. Was gibt denn das?
Also da muss ich einmal kurz sagen, dass ich mich gegen diese Szenarienspiele, gegen dieses heitere Szenarienraten immer gerne ein bisschen verwehre, weil wenn man sich die Umfragen der vergangenen Wochen mal anschaut, lässt sich Verschiedenes beobachten. Das eine ist, wenn wir mal nur die FDP nehmen, die hat mal 2 mal 4%. Das ist ja so eine Art On-Off-Beziehung mit der Demoskopie. Wenn wir aber auch angucken, dass das Institut INSA, das dafür bekannt ist, die AfD immer eher ein bisschen vielleicht noch einen Tick höher zu bewerten als andere, eine neue Umfrage rausbringt, weiß man auch mal nicht, wollen die jetzt damit Politik machen oder ist das wirklich absichtsfreie Meinungsforschung? Und ich tue mich deswegen noch schwerer als sonst, jetzt schon Mutmaßungen über den neuen Landtag anzustellen. Insbesondere, weil wir es mit, das muss man sich wirklich mal auf der Zunge zergehen lassen, mit 4 prominenten Parteien zu tun haben, bei denen nicht klar ist, ob sie reinkommt. Das ist im Extremfall die SPD, die Grünen, das BSW und auch die FDP. Das heißt, das ist im Extremfall 4 mal 4,9 irgendwas %. Im Extremfall fast 20 Prozentpunkte sind, die dann entweder im Landtag sind oder nicht. Und da würde ich jetzt noch nicht in konkreten Konstellationen denken wollen. Was man sicherlich tun kann, und so verstehe ich die Frage auch, und das ist zulässig, ist, was ist los, wenn wir einen Landtag haben, in dem die CDU nur mit Hilfe der Linken noch eine Mehrheit erlangen könnte. Und auf die Frage kann man sich einlassen. Ich verstehe, dass die handelnden Politikerinnen und Politiker das weniger gerne tun. Wir Journalisten sollten das trotzdem. Und ich glaube, dass dann etwas passieren wird, was wir in vergleichbarer Form in Sachsen und in Thüringen schon erlebt haben. Nämlich dann wird die Politik ein Wörterbuch rausholen und sehr kreativ einen neuen Prozess beschreiben, der irgendwie beides ist. Eine Nicht-Kooperation bei gleichzeitiger Kooperation mit der Linken. Wir haben in Sachsen, wo die Regierungsmehrheit aus CDU und SPD 10 Stimmen zu wenig hat, um zu regieren, das über einen sogenannten Konsultationsmechanismus geregelt. Dort wird also frühzeitig im Parlament, wenn die Fraktionen eingebunden, alle außer der AfD, die wollte das nicht. Und dann lotet man quasi aus als Regierung, die keine Mehrheit hat, was ist zustimmungsfähig im Landtag. Und dann man
nennt es Minderheitsregierung, die sich eine Mehrheit sucht.
Genau, andere nennen es auch anders. In Thüringen zum Beispiel, dort sagt die CDU gerne, sie hätte eine de facto Mehrheit in ihrer Regierung, womit sie ein tatsächliches Patt beschreibt, das sie nur zu einer Mehrheit bringt, wenn die Linken mal wieder zustimmen. Das heißt, wir haben Erfahrungswerte jetzt schon damit, dass in schwierigen Mehrheitsverhältnissen die CDU mit der Linken kooperiert, ohne offiziell ihren Unvereinbarkeitsbeschluss aufzugeben. Das ist ein bisschen albern, das muss man mal so benennen. Und das führt auch zu hohem Aufwand der Beteiligten, die viel mehr miteinander reden müssen. Es ging bisher ehrlicherweise auch nur, wenn man viel Geld in die Hand genommen hat, weil man sich Zustimmung dann auch mit Kompromissen erkauft, die der Gegenseite auch was ermöglichen. Geld, das womöglich nicht da sein wird im neuen Landtag, aber meine Vermutung wäre, wenn wir eine solche Konstellation in Sachsen-Anhalt bekommen und die Linke hat die Bereitschaft dazu auch schon angedeutet, dann wird es ein Kabinett geben, in dem die Linke nicht vertreten ist und einen Landtag, in dem sie trotzdem unter vorheriger Absprache Gesetzesvorhaben der Regierung unterstützen wird.
Jetzt versucht ja eine, man hat so den Eindruck, dauerfrustrierte Sarah Wagenknecht kurz vorher noch einen Move und ich weiß, dass du eigentlich keine Lust hast, dieses Spiel jetzt zu spielen.
Ja.
Ich versuche es aber trotzdem. Ihr BSW über die 5% zu hieven und sie verkündet quasi, um noch einen Rest Protestwähler einzusammeln oder quasi Leihstimmen von der AfD zu bekommen, das BSW werde sich in einem dritten Wahlgang der Ministerpräsidentenwahl im Landtag enthalten. Also das Szenario, die AfD hat keine absolute Mehrheit, aber sie steht kurz vor der absoluten Mehrheit. Und das hieße dann, wenn sich das BSW enthielte, würde Ulrich Siegmund die Mehrheit der Stimmen erhalten und wäre Ministerpräsident. Also, ich weiß, du hast da keine Lust drauf, aber ist es was anderes, also kann man das anders nennen als Panik von Sarah Wagenknecht, die letzte Patrone?
Ja, und Panik auch deswegen, weil, jetzt muss ich kurz in den Kommentar wechseln, wie Robin Alexander das immer sagt, ich habe bei Sarah Wagenknecht noch nicht mitbekommen, ob sie noch ein anderes politisches Projekt hat als sich selbst. Und man sieht ja jetzt auch in diesem Wahlkampf in Sachsen-Anhalt, dass sie auch dort eigentlich wieder versucht, ihn bundespolitisch zu überfärben. Also es soll dort ein Anti-Merz-Wahlkampf geführt werden. Und es geht natürlich wieder auch mit einem sehr ein paar sehr einfachen Gedanken darum, wie man angeblich schnell Frieden mit Russland erreichen könnte. Und mir macht das als Bürger ein bisschen Sorge, dass eine solche Partei, die von einer einzelnen Person, die nach meinem Eindruck nach vor allem sich selbst im Sinn hat, in einem Bundesland, um das es ihr gar nicht geht, in so einer entscheidenden Weise eingreifen könnte. Und Stand jetzt, das BSW in Sachsen-Anhalt hat nicht so emanzipierte Köpfe, wie das in Thüringen der Fall ist. Stand jetzt muss man annehmen, dass Wagenknecht die dort ganz gut auf Linie halten könnte. Und Stand jetzt muss man annehmen, dass diese Partei dort so agieren würde. Und das Ergebnis in einem solchen Fall wäre nach meiner Ansicht, dass wir nochmal eine Art höheres Chaos bekommen. Weil wenn ein AfD-Ministerpräsident gewählt ist, ohne dann ja aber eine eigene Mehrheit im Parlament zu haben, dann sind Schlagzeilen garantiert, aber dann ist keine landespolitische Handlungsfähigkeit garantiert. Und dass das BSW als Partner und als junge Partei ja auch mit vielen unerfahrenen Leuten, insbesondere in schwierigen Situationen, nicht gerade verlässlich ist, Auch das haben wir ja insbesondere in Sachsen schon erlebt.
Ulrich Siegmund macht natürlich das, was er dann am besten kann. Also er lehnt den Vorschlag erstmal ab und sieht dann gleich die Verschwörung.
Es ist für mich auch kein Geheimnis, dass jetzt Teile der Medienlandschaft ganz bewusst das BSW hier natürlich besonders hoch schreiben, ganz besonders oft auch in den Mittelpunkt der Berichterstattung rücken, weil sie genau wissen, dass das eine absolute Mehrheit bei uns verhindern würde. Und deswegen kann ich nur jedem BSW-Wähler empfehlen, wir müssen zusammenhalten und das geht nur mit einer starken AfD. Wenn wir uns immer auseinanderspielen, dann passiert genau das, was wir in Brandenburg erlebt haben, was wir auch in Thüringen erlebt haben. Wie soll ich denn mit diesen Menschen hier oder mit diesen Politikern die Probleme dieses Landes in den Griff bekommen?
Soweit Ulrich Siegmund. Aber er wird natürlich noch vom Meister der politischen Finte getoppt. Denn Björn Höcke hat sich gestern Abend, wir zeichnen am Donnerstag auf, in seinem Arbeitszimmer ganz offensichtlich mit ganz vielen wichtigen Büchern im Hintergrund mit seinem Handy selber gefilmt und hat dann Sarah Wagenknecht die Staatskanzlei in Erfurt angeboten, wenn sie zeigen will, wie ernst sie das alles meint. Hören wir mal, mit welcher Begründung.
Schreiten Sie doch mal zur Tat. Übernehmen Sie staatspolitische Verantwortung. Und beweisen Sie den Thüringern, beweisen Sie den Sachsen-Anhaltern, dass das BSW doch keine Kartellpartei ist. Werden Sie Ministerpräsidentin des Freistaats Thüringen. Ich reiche Ihnen die Hand.
Also der angeschlagene Mario Vogt würde per konstruktivem Misstrauensvotum von AfD und BSW gestürzt. Ganz davon abgesehen, dass vermutlich die Katja Wolf als Landesvorsitzende des BSW das nicht mitmachen würde. Also wo sind wir da hingekommen, dass wir mit so einer Folklore hier um uns werfen inzwischen?
Das muss man wirklich mal dazu sagen, dass das Folklore ist. Also bis auf ihren Geburtsort verbindet Sarah Wagenknecht mit Thüringen nun wirklich nicht mehr viel. Und das ist ja wie bei einer Reality-Show. Irgendwie so gesagt wird, die kann jetzt hier gewählt werden in den Landtag. Das ist grotesk, absurd. Was wir aus beiden Wortmeldungen heraushören, ist etwas, was ganz typisch jetzt ist für diesen Wahlkampf, wo die AfD so nah an der absoluten Mehrheit ist. Es gab ja früher mal ab und zu sowas wie Leihstimmenkampagnen, wo dann die CDU so gönnerhaft noch gesagt wird, ja, wenn ein paar Leute die FDP wählen mit der Zweitstimme, ist nicht schlecht, dann kommen die rein, dann haben wir eine Mehrheit und so. All das erleben wir gerade nicht, weil die AfD natürlich diese Stimmen jetzt erstmal auf sich versammeln will. Und damit zu der Aussage von Siegmund, das ist völlig logisch, dass der jetzt sagt, ich will die nicht, ich brauche die nicht. Wenn nach der Wahl die Konstellation es hergibt, dass mit denen irgendwas zu erreichen ist, werden die natürlich trotzdem miteinander reden. Das muss man wieder getrennt betrachten. Und bei Björn Höcke, ja, also ich kann da nur ein Interesse erkennen, weiter ein Parlament in Unruhe zu halten. Das ist die AfD in Thüringen macht das so konsequent wie kaum ein anderer Landesverband. Wir haben es auch gesehen zuletzt bei der Wahl des Landtagspräsidenten im neuen Landtag, dass das Chaos als solches etwas ist, was für diese Partei schon wertvoll ist, weil es ihre Erzählungen stützt. Weil es ihre Erzählungen stützt, dass der Staat abgewirtschaftet hat, die Altparteien, die sogenannten von ihnen, abgewirtschaftet haben. Und in so einem Kontext ist der Vorschlag, so grotesk er sich anhört, strategisch aus Sicht von Höckes AfD schon wieder nachvollziehbar.
Jetzt müssen wir noch zum Schluss einmal den Blick weiten, weil Sachsen-Anhalt ja nicht im luftleeren Raum stattfindet, sondern mit Männer und Frauen auch noch da reinspielen bei CDU und SPD, die es denen in Sachsen-Anhalt nicht unbedingt einfacher machen. Die Rede ist von der Bundesregierung, allen voran von Friedrich Merz. Aus lauter Verzweiflung, so lasen es manche Kommentatoren, machten Sven Schulze und seine CDU-Kollegen aus Thüringen und Sachsen ja den Vorschlag, die Rente mit 63 doch zu behalten. Begründung, andere Biografien im Osten, hier würden die Menschen stärker leiden, wenn man die Striche, weil man hier früher angefangen habe zu arbeiten. Und dann setzte Verwunderung nicht nur in Berlin, sondern im Westen ein, fast schon ein bisschen hämisches Gelächter, die verrückten Ossis wieder. Und die eindeutige Botschaft war im Umkehrschluss sofort, die Rente mit 63 wird natürlich abgeschafft. Und daraufhin hat unser Kollege Martin Debes bei Stern Online das Folgende geschrieben. Und danach würde ich dich gerne mal fragen, ob du findest, dass er recht hat. Früher war es so, dass die ostdeutschen CDU- und SPD-Politiker in Berlin Druck erzeugen konnten, indem sie auf die steigenden Ergebnisse von PDS, Linke und AfD verwiesen. Doch das funktioniert nicht mehr, seit es immer weniger zu verteilen gibt und der extreme Populismus auch in Teilen des Westens reüssiert. Jetzt heißt es, rette sich, wer kann. Den Rest erledigt der alte Hochmut gegenüber den Menschen, die vor immerhin 36 Jahren Bundesbürger würden, mit dem Ergebnis, dass die Menschen im Osten nur noch wütender würden und entsprechend reagieren. Hat er recht? Reden wir mal im Teufelskreis?
Es fühlt sich so an und ich teile die Analyse, dass der Hebel so ein bisschen weg ist für den Osten. Also es gab diese Jahre, wo wir so ein bisschen als Ossis so das schreiende Kind waren. Und wenn man in Berlin gesagt hat, wenn ihr das und das gebt, dann sind wir wieder lieb. Und das war auch jetzt keine Glanzzeit für selbstbewusste politische Repräsentation. Aber man hat da zumindest noch Wirkung erzielt. Und ich teile Martin Debes Analyse, dass dieser Hebel weg ist und dass dieses Rette sich, wer kann, in einer Weise gilt, die jetzt auch klar macht, also wer zählt was in Berlin? Das sind in der Regel nicht wir, es ist ein bisschen vielleicht unzulässig, wenn ich jetzt mal wir Ostdeutschen sage, aber so sei es an der Stelle, weil wir sind zahlenmäßig zu wenig, wir haben zu wenig Wirtschaftsleistung, die auf dem Spiel steht, wir haben zu wenig Seilschaften, wir haben zu wenig Bundestagsabgeordnete und wenn wir welche haben, sind sie inzwischen zu einem sehr großen Teil bei der AfD, die nicht an Regierungspolitik beteiligt ist in Berlin. Und das ist eine schwierige Situation. Und das ist auch ja eine Art Teufelskreis. Und der Move mit der Rente, also das war ja so ein Papier, das Sven Schulze mit Kretschmer und Vogt aus den Nachbarbundesländern aufgesetzt hat. Da war so von jedem so ein bisschen was dabei. Und ich habe das auch nicht ganz verstanden und glaube auch nicht, dass er damit jetzt groß punkten wird. Das kann man schon auch so sehen, dass das so ein Versuch ist, verzweifelt gegenüber Berlin einfach Abstand zu gewinnen, weil von dort so viel Schlechtes kommt. Ich lese aus dieser neuen Situation etwas anderes, und das ist vielleicht ein bisschen pathetisch jetzt, aber also Berlin wird die Länder im Osten nicht retten. Und ich glaube, dass man eher heute als morgen anfangen sollte, sich auf sich selbst zu konzentrieren und eigene Ideen in den Ländern zu entwickeln, wie man in die Zukunft kommen will. Natürlich muss man all das, was dazugehört, also Berücksichtigung bei Investitionen, wir haben jetzt, können auf die Rüstung gucken, wo ganz viel Geld wieder am Osten vorbeifließt, um all das muss man sich kümmern. Aber ich glaube nicht, dass die Grundhaltung sein sollte, dass wir unser Wohl und Wehe an der Zuwendung eines Bundeskanzlers oder eines Bundeskabinetts abhängig machen, weil da sehe ich nicht, dass der Osten in Zukunft besondere Berücksichtigung finden wird.
Ich habe gedacht, als du angefangen hast, wir sind jetzt hier im vierten Stock, eigentlich können wir uns noch aus dem Fenster stürzen.
Auf gar keinen Fall.
Sondern?
Also erstens ist das, wenn ich das hier richtig sehe, ein modernes Niedrigenergiehaus mit Doppelverglasung und Fenstern, die wahrscheinlich gar nicht mehr aufgehen. Daran scheitert es schon mal. Und das zweite ist ein Satz, den ich mir immer so ein bisschen mantraartig, als ob ich einen Gebetskranz mache, vorsage. Und das ist der, dass Politik nie zu Ende ist. Und das hat für mich immer was ganz Tröstliches, weil man darf bei all den Sorgen, Ängsten, die wir heute teilweise auch besprochen haben, bei all auch den Verkrustungen und diesem Gefühl, man kann gerade gar nichts mehr richtig machen, darf man nicht vergessen, dass wir aus einer Phase kommen, wo es eine wahnsinnige Depolitisierung gab, wo vielleicht auch der Kontakt der Leute zur Politik überhaupt nicht mehr da war. Und jetzt ist vieles anstrengend und jetzt geht es vielleicht auch die nächsten Monate anstrengend weiter. Aber ich sehe nicht nur dazu keine Alternative, dass wir einen auch harten politischen Willensbildungsprozess uns immer wieder aussetzen, sondern ich kann darin auch Gutes erkennen. Ich sehe Leute, die sich einbringen in Vereinen, in Initiativen, die Wahlkampf machen. Ich sehe Leute, die Gespräche um Gespräche führen. Ich sehe auch Leute, die lange, keine Ahnung, andere, die AfD irgendwie gut finden, mit dem Arsch nicht angeguckt haben, weil sie gesagt haben, damit setze ich mich nicht auseinander. Und die sich jetzt aber vielleicht doch mal wieder auf ein Gespräch einlassen. Und das ist alles wahnsinnig müßig. Und das muss auch nicht sofort zu Erfolgen führen. Aber ich sehe keine gute Alternative dazu. Und ich finde es auch vor dem Hintergrund, dass wir in einem sehr wohlhabenden, immer noch freien und auch Meinungsfreiheit habenden Land leben, haben wir eigentlich nicht das Recht, über all das, was wir jeden Tag verhandeln, hinaus uns auch noch in so einer grundsätzlichen Weise jetzt zu beklagen, dass es so schlimm und anstrengend ist. Also ich zumindest habe das für mich nicht.
Sagt Cornelius Pollmer, der Kollege und Leiter der Zeit im Osten. Hintendran noch ein Podcast-Tipp für euch. Wann und wie kippt eine Demokratie und warum merken viele Menschen erst so spät, was da gerade passiert? Obwohl die Warnzeichen längst da sind, genau darum geht es im Podcast Vor 33. Dina Rothenberg und Luis Klamroth beschreiben in 5 Folgen die letzten Jahre der Weimarer Republik. Es geht um Menschen, die erleben, wie Gewalt normal wird, demokratiefeindliche Ideen immer mehr Raum bekommen und die Gesellschaft Schritt für Schritt kippt. Wenn euch interessiert, welche Warnzeichen es schon lange vor 33 gab, bevor Hitler an die Macht gekommen ist, dann hört da mal rein. Vor 33 findet ihr in der ARD Sounds App. Den Link gibt's in den Shownotes. Und uns gibt's wieder in einer Woche. Dann wollen wir mal auf die Wirtschaft in Sachsen-Anhalt schauen und ob das alles so funktionieren kann, was CDU, AfD, SPD, Grüne, Linke und so weiter und so fort sich denn eigentlich vorgenommen haben. Wahlkreis Ost dann natürlich auch wieder in der ARD Sounds App. Bis dahin und tschüss.
Wahlkreis Ost, der Politik-Podcast aus Leipzig.